freak, 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 freak. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freak Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie Shirin Anisoldole und Christoph Dirnbacher. Diese Sendung steht ganz im Zeichen des Weltlupustages am 10. Mai. Lupus ist eine seltene, schwere und nicht heilbare Autoimmunerkrankung. Wir sprechen heute mit einem Lupus-Spezialisten. Dr. Christoph Zimmermann ist Rheumatologe in der Rheumaambulanz der 2. medizinischen Abteilung im Krankenhaus Hietzing und er ist heute zu uns ins Studio gekommen, um uns mehr über diese diffuse Erkrankung zu erzählen.
Zuallererst möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken für diese Einladung und auch hoffen, dass den Zuhörern, die ich herzlich begrüße, ich ein bisschen Informationen bieten kann. Lupus ist, wie gesagt, eine Autoimmunerkrankung, die durch eine fälschliche Aktivierung des Immunsystems verursacht ist. Es kommt zur Bildung von Stoffen, sogenannten Autoantikörpern, gegen Zellbestandteile. Das Spektrum des Lupus ist ein sehr breites. Es kann von der reinen Hauterkrankung bis zu einer schweren Erkrankung mit Organbeteiligung von Nieren- und Nervensystem kommen.
Wie weiß man jetzt, ob man an Lupus erkrankt ist oder nicht? Was sind Symptome? Wann kann ich davon ausgehen, dass ich vielleicht zum Kreis der Betroffenen gehöre?
Naja, die Symptome sind relativ unspezifisch, oft am Beginn. Das kann von allgemeinen Symptomen wie schwerer Müdigkeit, ich werde das später vielleicht noch etwas näher ausführen. Das kann Hautveränderungen sein, das kann Fieber sein, das kann Lymphknotenschwellung sein. Das sind die Hautveränderungen sind oft typisch im Sinne von einem sogenannten Schmetterlingserythem, also von einer Rötung im Bereich der Backen und im Bereich des Nasenrückens, können aber auch so kleine Flecken an der Haut sein, die so münzgroß sind, und andere Hautveränderungen sind auch bekannt. Also da gibt es auch eine relativ große Bandbreite von Veränderungen. Wenn das dem Patienten oder dem Hausarzt auffällt, dann muss man noch weitere Laboruntersuchungen machen, um die Diagnose zu sichern. Und dann kann man unter Umständen von der Diagnose sprechen.
Wieso sagen Sie unter Umständen? Sie haben vorher gemeint, Lupus sei eine diffuse Erkrankung. Was ist darunter zu verstehen?
Diffus heißt im Prinzip, dass sehr, sehr viele Organsysteme betroffen sein können. Deswegen wurde schon vor vielen, vielen Jahren im Prinzip von dem American College of Rheumatology eine Kriterienliste erstellt, nachdem man dann von einer Diagnose Lupus sprechen kann, wenn bestimmte Kriterien, insgesamt 4 in der Zahl, erfüllt sind. Dazu gehören Laborkriterien und dazu gehören klinische Kriterien, sodass also hier eine Kombination von verschiedenen Dingen erforderlich ist, um dann die Diagnose endgültig zu stellen.
Die meisten Menschen wissen über diese Krankheit nichts und Lupus heißt ja der Wolf. Und da wollen wir von Ihnen eben wissen, wie diese Erkrankung zu diesem Namen gekommen ist.
Ja, im Prinzip ist Lupus in der Tat, kommt aus dem Lateinischen und heißt der Wolf. Es kommt daher, dass die Hauterkrankung oft ziemlich schwere, tiefe Narben hinterlässt, vor allem in früheren Zeiten, wo man die therapeutischen Möglichkeiten noch nicht so groß waren, die Wolfsbissen geähnelt haben. Und daher kommt der Name. Erythematosus ist letztlich aus dem Griechischen, bezieht sich auf die Rötung im Rahmen des Schmetterlingserythems. Und Osus ist sozusagen die Endung für ähnlich.
Welche sind die Ursachen von Lupus, beziehungsweise wir wollen uns ja den systemischen Lupus erythematodes anschauen. SLE ist die Abkürzung. Und welche sind die Ursachen von SLE und spielt dabei auch das Erbgut bzw. die DNA eine Rolle?
Ja, das ist richtig, dass hier zwei Entitäten in Wirklichkeit zusammenkommen. Einerseits die rein dermatologische Form. Es gibt also eine Reihe von verschieden benannten dermatologischen Formen, die auch Lupus genannt werden. Und dann gibt es eben den systemischen. Da ist eben nicht nur eine Hautbeteiligung dabei, sondern auch eine weitere Organbeteiligung dabei. Das ist sozusagen der erste Teil Ihrer Frage. Zum zweiten Teil, das hat jetzt mit der Ursache dann noch nichts zu tun. Die Ursache ist multifaktoriell von dem Ganzen. Sie haben also eine Reihe von Dingen. Wir wissen zum Beispiel, dass Frauen in einem bestimmten Alter ein erhöhtes Risiko haben und Frauen jünger, also bis 16, und Frauen ab 55 ein vermindertes Risiko haben. Wir konnten auch in Studien feststellen, dass Männer zum Beispiel ein vermindertes Risiko haben. Es ist sicherlich eine hormonelle Komponente dabei. Wir wissen aus anderen Studien auch, dass Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel UV-Licht kann schubauslösend sein, sodass die Patienten UV-Licht auch vermeiden sollen. Es gibt Studien, die sagen, dass zum Beispiel Umweltstaub bei der Auslösung beteiligt ist, zumindest. Ja? Die andere Geschichte ist, wir wissen aus Zwillingsstudien, dass für Zwillinge ein hohes Risiko ist, also für den anderen Zwilling ein hohes Risiko ist, wenn ein Zwilling Lupus bekommt, dass der andere ebenfalls an Lupus erkrankt. Dass Kinder von Eltern mit Lupus ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an Lupus zu erkranken. Dass Geschwister ein erhöhtes Risiko haben. Also da ist es sicherlich eine massive familiäre Komponente. Man hängt es an einen HLA-Typ DR, der ein sehr komplexes Ding ist und mit vielen Erkrankungen assoziiert ist. Genau den Locus von den genetischen Locus kennt man schlicht und einfach nicht. Wir wissen, dass bestimmte Typen, also von Menschen, ein erhöhtes Risiko haben. Wir wissen, dass Europäer eher ein vermindertes Risiko haben, dass es zum Beispiel in Skandinavien eine verstärkte Hautbeteiligung gibt. Wir wissen, dass Afrikaner und Asiaten ein höheres Risiko haben als Europäer. Das ist nicht nur von afrikanischen Afrikanern, sondern ebenfalls von amerikanischen Afrikanern. Da hält sich das Risiko. Das bedeutet ganz klar, dass es sich um ein genetisches Problem handeln muss. Es gibt allerdings auch wieder Hinweise, dass Armut, schlechtere Bildung das Risiko für Lupus erhöhen. Und gerade in Amerika, in der dunkelhäutigen Bevölkerung, ist das sozioökonomische Status tendenziell mit Sicherheit schlechter. Sodass also es sicherlich eine ganze Menge an Ursachen gibt. Die exakte Ursache kennen wir streng genommen nicht.
Jetzt haben wir sozusagen sehr viel von der medizinischen Seite gehört. Jetzt muss ich schon einmal einstreuen, wie schaut es denn aus, mit welchen alltäglichen Problemen sind denn Menschen, die an Lupus erkrankt sind, konfrontiert, weil eine Hautrötung klingt jetzt für Nicht-Eingeweihte an sich sehr harmlos. Aber ist die Frage, was geht denn damit einher?
Na, im Prinzip ist es natürlich das Package. Es ist die Menge an Problemen, die auf die Patienten zukommt. Einerseits diese schwere, bleierne Müdigkeit, die viele von ihnen haben in einem aktiven Stadium. Das ist sie nicht in Lage versetzt, mit ihrer täglichen Arbeit fertig zu werden. Oder wenn sie das schaffen, eigentlich sofort ins Bett gehen müssen, weil sie es einfach nicht mehr machen können, weil sie so erschöpft sind. Andererseits können sie dann oft nicht schlafen wieder, weil die Schlafstörung auch mit dazu gehört. Ja, das ist jetzt kein typisches Symptom nur für Lupus, das muss man schon dazu sagen. Ja? Aber es ist ein Problem, mit dem diese Patienten zu kämpfen haben. Unter anderem auch Lupuspatienten zu kämpfen haben. Wir haben die Gelenkserkrankung, Gelenkschwellung, vor allem in den Händen, die zwar nicht zu einer, typischerweise nicht zu einer Zerstörung des Knorpels führt, aber trotzdem natürlicherweise schmerzhaft ist. Die Beweglichkeit ist eingeschränkt, sodass man viele Sachen nicht tun kann, auch die Kraft ist vermindert. Und im Langzeitverlauf kommt es dann doch zu schweren Behinderungen durch Sehnenverkürzungen und ähnliche Dinge. Das heißt dann sogenannte Charcot-Arthropathie.
Nehmen wir an, dass nach einer Untersuchung bei einer 35-jährigen Patientin nach ihrer Schwangerschaft die Diagnose Arthritis, an zwei oder mehreren Gelenken festgestellt wird. Und alles deutet auf systemischer Lupus erythematodes, verkürzt SLE, hin. Welche Art der Behandlung würde diese Patientin erhalten?
Nun muss man natürlich dazu sagen, dass die Gelenkserkrankung alleine den Lupus nicht macht. Ja, das ist nach Schwangerschaft. Die Patientin ist mal eine sehr glückliche. Sie hat, ohne das zu wissen, trotz eines Lupus eine, wie ich annehme, jetzt mal erfolgreiche Schwangerschaft hinter sich gebracht, was er nicht zwingend ist, da mal Glück gehabt. Das muss man sagen. Zum Zweiten, jetzt ist die entscheidende Frage, was hat sie noch außer den Gelenksbeschwerden? Letztendlich, da muss man sich die Frage stellen, hat sie eine Nierenbeteiligung, hat sie eine Hautbeteiligung, hat sie eine Beteiligung von Pleura, also vom Perikard, also vom Herzbeutel oder von der Lungenumgebung, und letztendlich hat sie unter Umständen eine neurologische Erkrankung. Zusätzlich letztendlich von all diesen Dingen ist jetzt die Therapie einmal abhängig. Beginnen tut man auf jeden Fall einmal mit einer Cortisonbehandlung, die abhängig ist von der Summe der Beteiligungen letztlich in der Dosis. Und dazu ist derzeit Standard eine Behandlung mit Hydroxychloroquin. Das heißt Quenzyl, ist in Österreich nicht erhältlich, aber in Deutschland, und ist sozusagen die Basis von allem. Auf diese Therapie dann werden die anderen Therapiestrategien aufgesetzt.
Der systemische Lupus erythematodes hat viele Gesichter. Wie viele Arten von SLE-Erkrankungen gibt es, Herr Doktor?
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Mein Vater zum Beispiel, der auch Internist war, Nephrologe seines Zeichens, hat immer gesagt, SLE ist die größte Chimäre. Es gibt also ganz, ganz viele. Ich habe mal den Spaß gemacht mit meiner Frau, die auch Internistin ist, ich bin ein bisschen vorbelastet, das ist ja so, zu vergleichen. Sie hat damals auf einer Nephrologie gearbeitet, ich habe auf der Rheumatologie gearbeitet, und wir haben unsere SLE-Patienten verglichen und sind eigentlich auf einen sehr kleinen gemeinsamen Nenner gekommen. Sodass also, da ist wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite von verschiedenen Manifestationen und auch von Krankheitsschwere. Es gibt Leute, die haben die Hautbeteiligung mit ein bisschen Laborveränderungen und ein bisschen Verminderung der weißen Blutkörperchen und dann eine allgemeine Symptomatik. Das ist sozusagen noch relativ harmlos. Ja, plus vielleicht dann Gelenksbeschwerden, da wird es dann schon etwas weniger harmlos. Und dann gibt es die andere Bandbreite mit schweren Psychosen, mit schweren Kopfschmerzen, die intraktabel ist, also nicht einer Schmerztherapie zugänglich sind oder kaum zugänglich sind, Gefäßentzündungen im Gehirn oder in den Nerven, die dann zu schweren neurologischen Ausfällen führen, oder mit Glomerulonephritiden, also mit Nierenentzündungen, die dann zu einem Versagen des Organs führen können. Also da ist die gesamte Bandbreite von schwerer intensivpflichtiger Medizin bis zu einer ambulant zu führenden Erkrankung mit beteiligt und mit drinnen.
Prognosen zu erstellen ist schwierig. Tatsache ist, dass eine ursächliche Heilung des systemischen Lupus erythematodes bis heute nicht möglich ist. In den 1930er Jahren sind Menschen an dieser Krankheit gestorben. 90 Jahre später sieht es für die Betroffenen zum Glück etwas besser aus. Heute können Menschen mit Lupus auch alt werden. Die Forschung hat auf diesem Gebiet Enormes geleistet. Herr Dr. Zimmermann, welche sind die Meilensteine dieser Leistungen?
Begonnen hat es eigentlich circa in den 50er Jahren mit Cortison. Das war sozusagen der echte Hype. Fast so wie die Transplantation für die Rheumatologen. Da haben wir das erste Mal ein wirklich gutes Medikament in der Hand gehabt. Kein optimales Medikament, weil es hat Nebenwirkungen und hat natürlich noch immer Nebenwirkungen. Aber wir haben das auch gelernt, jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen in den Griff zu kriegen. Das war sozusagen das erste Medikament. Das zweite Medikament war die Einführung des Cyclophosphamid oder Endoxan. Das hat uns in die Lage versetzt, letztendlich mit einer Lupusnephritis fertig zu werden. In circa 3/4 der Fälle kann man mit Endoxan in Remission bringen. Das heißt, die Eiweißausscheidung wird niedrig, die Nierenfunktion verschlechtert sich nicht. Dann in den weiteren Jahren kam es dann auf der Seite der Hauterkrankungen auf der Seite der Arthritis Erfolge gefeiert. Mit dem Methotrexat hat man sehr viel gemacht und es kommt aus der Rheumatherapie und das Methotrexat hilft auch sehr gut bei Arthritis. Aus der Transplantationsmedizin haben wir uns das Imurec für uns sozusagen in der Rheumatologie auch für den Lupus unter anderem studiert und da auch viele Verbesserungen gehabt. Und jetzt gehen wir sozusagen ins Zentrum der Erkrankung und beginnen die Funktion der B-Zelle, der B-Lymphozyten, die beim Lupus gestört ist, runter zu regulieren. Da haben wir das Rituximab, mit dem wir sehr gute Ergebnisse finden bei schweren Lupuspatienten, bei Lupuspatienten mit einer Hauterkrankung, mit einer Arthritis und ähnlichen Dingen haben wir mit dem Lyster schon einige gute Erfolge und auch auf diesem Gebiet gibt es jetzt neue Studien, die wir bei uns in unserem Haus anbieten, die sich teilweise mit der Lupusnephritis befassen, mit neuen Medikamenten, teilweise mit der Arthritis, mit den Hauterkrankungen.
Ist Lupus für die Forschung interessanter geworden?
Ich denke, dass dadurch, dass die Erkrankung eine seltene ist und eine interessante ist und dass die viele Fachspezifitäten von der inneren Medizin betroffen hat, dass eigentlich die Forschung immer interessant war beim Lupus. Da waren immer viele Leute dran. Jetzt ist es natürlicherweise besonders schön, weil man auch viele Erfolge hat. Ja. Man kann, während zum Beispiel vor 30 Jahren einer Patientin mit Lupus abgeraten wurde, schwanger zu werden, können wir jetzt Schwangerschaften bei Lupuspatienten durchaus gut über die Bühne bringen. Die Patienten haben in der Regel eine erfolgreiche Schwangerschaft mit einem gesunden Kind und mit wenig Problemen. Natürlich ist die Komplikationsrate erhöht. Das muss man sich bewusst sein und dass es bestimmte Situationen gibt, wo man auch heute eher empfiehlt, vorerst die Finger davon zu lassen. Ja?
Aber ein Meilenstein ist es.
Ein Meilenstein ist es, genau richtig. Ja? Wichtige Voraussetzung für die Schwangerschaft ist natürlich, dass der Patient zu Zeitpunkt der Konzeption in Remission ist.
Ich habe noch mal eine grammatische Anmerkung. Es wird wohl eher die Patientin sein, aber...
Das stimmt, ja.
Auf was müssen Lupus-Patientinnen und Patienten besonders achten, um selbst für eine Verbesserung ihrer Lebensqualität zu sorgen?
Im Prinzip sind es nicht allzu viele Dinge. Die Möglichkeiten sind jetzt nicht allzu groß. Natürlicherweise ist eine sinnvolle Ernährung von Vorteil, aber die Ernährungsempfehlungen sind jetzt nicht wesentlich anders als die Ernährungsempfehlungen von anderen Gesellschaften. Was wirklich wichtig ist, ist, da UV-Licht zu einer Schubsymptomatik führen kann, ist die Vermeidung von Sonnenlicht durch einen ausreichenden Schutz via Kleidung beziehungsweise natürlich Sonnencremen mit einem hohen Sonnenschutzfaktor. Wichtig ist natürlicherweise regelmäßige Bewegung, aber das sind im Prinzip allgemeine Ratschläge, die ich einem Patienten generell geben würde. Der einzige echte Spezifikum ist der Sonnenschutz.
Dr. Zimmermann, sehen Sie sich den schrulligen Dr. House in der gleichnamigen US-Erfolgsserie an?
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht viele Folgen von dieser Serie gesehen habe. Er ist auch etwas rasch bezüglich der Behandlung von Patienten, Angehörigen und Untergebenen, was mir etwas missfällt. Aber in meiner Praxis bzw. in der Ambulanz ist irgendwann mal eine Patientin aufgetaucht, die hat ein Leibchen getragen, it's always Lupus. Und das war eben eindeutig auf Dr. House bezogen, sodass ich mir denke, dass vielen Leuten erstmals bewusst geworden ist, dass es das gibt, dass es dadurch ins Allgemeinwissen ein bisschen eingegangen ist. Und das ist sicherlich etwas, was positiv ist, auf jeden Fall.
Ja? Wenn wir Sie in 5 bis 10 Jahren nochmal hier einladen würden, was müsste geschehen sein in der Lupusforschung, dass Sie sagen, mit den Fortschritten der letzten Jahre könnte man eigentlich zufrieden sein?
Im Prinzip erhoffe ich mir, dass die neuen Therapien, die wir jetzt gerade in der Pipeline haben, das bringen, was wir uns von ihnen erhoffen, dass man die Prozente von Lupusnephritiden, die wir bis jetzt noch nicht in den Griff gekriegt haben, in den Griff bekommen können, die Prozente, den Teil von neurologischen Störungen, also die ganz, ganz schweren Erkrankungsfälle von Lupus, dass man die in den Griff kriegt. Das ist der eine Teil des Spektrums letztendlich und der andere Teil des Spektrums ist dann eben auf der Seite der allgemeinen Symptome. Weil ich hab gute Medikamente gegen die Arthritis, ich habe gute Medikamente für die Hauterkrankung. Wenn jemand sagt, er leidet stark unter Hausfall, habe ich wenig Möglichkeiten. Die Müdigkeit ist natürlicherweise abhängig von der Aktivität der Erkrankung, aber habe ich auch nur eine gewisse Chance, die unter Kontrolle zu bringen.
Wie lange dauert es im Schnitt Ihrer Erfahrung nach, bis jemand das erste Mal Symptome spürt, bis zur Diagnose, jawohl, das ist Lupus?
Im Prinzip wissen wir, dass die Laborveränderungen als Autoantikörper oft Jahre vor Ausbruch der Erkrankung bereits im Blut nachweisbar sind. Das heißt, dass der Patient über eine sehr, sehr lange Zeit wahrscheinlich eine latente Erkrankung hat oder ein Teil der Patienten eine latente Erkrankung hat. Der Ausbruch, den jetzt wirklich genau festzumachen, ist natürlicherweise sehr, sehr schwierig. Aber es ist je nachdem, wie rasch letztendlich der Progredient, wie rasch fortschreitend die Erkrankung ist und wie schwer die Erkrankung ist, dauert es länger oder kürzer. Man kann das sozusagen jetzt nicht wirklich in Zahlen gießen.
Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich seit 20 Jahren mit dem Themenkreis Lupus. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich dieser Erkrankung zugewendet haben?
Ich meine, ich bin Rheumatologe seit ungefähr 25 Jahren und das war eine von den interessanten Erkrankungen, der ich mich zugewendet habe, einfach weil sie mir am meisten Spaß gemacht hat.
Danke für Ihre Expertisen zu dieser sehr spezifischen Erkrankung, die aber, so wie wir jetzt gehört haben, mit all den Möglichkeiten, die die Medizin jetzt zur Verfügung hat durch die Forschung, ein bisschen positiver in die Zukunft schauen, beziehungsweise die Betroffenen.
Das war Frick Radio für heute. Nähere Informationen zu dieser und anderen Frick Radio Sendungen finden Sie auf www.frick-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.